dieses Merkmal eines echten toxischen Narzissten, der nimmt in Kauf, dass das gesamte Umfeld Schaden erleidet und nimmt sogar so in Kauf, dass er selber auch Schaden erleidet, weil er nicht raus will, weil er nicht raus kann. Ja.
Dein Leben, deine Persönlichkeit und heute dein Leben, dein Umfeld und wie du dich gut durch den Alltag bewegst, auch wenn sogenannte toxische Menschen deinen Weg kreuzen, das erfahren wir heute von Sportwissenschaftler und Psychotherapeut sowie Kraniosakraltherapeut und Kinesiologe Magister Christian Dillinger. Schön, dass du wieder mal bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Und das ist immer so toll, wenn der Christian zu uns kommt, der bringt immer so spannende Themen mit. Mich selbst fasziniert das ja auch und ich bin mir sicher, ganz viele andere Menschen auch, denn wir klären heute, was denn Narzissten wirklich sind, warum Narzissmus auch förderlich sein kann und wieso es manchmal tatsächlich ausreicht, mit beiden Beinen einfach am Boden zu stehen. Da gehen wir heute noch drauf ein, gell?
Ich glaube, du
bist du mit beiden Beinen schon angekommen bei uns im Studio?
Ich bin mit beiden Beinen angekommen und du hast es schon so schön vorweg zusammengefasst, dass wir gar nicht mehr weiterreden müssten da drüber. Ja.
Doch, wir haben da, das ist ein vielschichtiges Thema, wir haben da genug darüber zu sprechen. Lieber Christian, wir sprechen eben über Menschen mit, so wie du das gerne sagst, besonderem Verhalten. So, Narzissten.
Ja, genau, ja.
Vielleicht ganz kurz, ich habe es vorher nicht gewusst und ich bin mir sicher, es geht ganz vielen, die zuhören, genauso. Woher kommt dieser Begriff überhaupt, Narzisst?
Naja, so wie üblich in der Psyche, in der ganzen Lehre der Psyche, versucht man Analogien zu machen und da versucht man natürlich solche Persönlichkeitsmerkmale, auch Persönlichkeitsstörungen, so anzuhängen an diesem tiefen Wissen und in dem Fall bietet sich die griechische Mythologie natürlich an. Mhm. Und da hat es einen Menschen angeblich gegeben, das ist der Narkissos, ein wunderschöner Jüngling, der aber aufgrund von seiner Selbstverliebtheit nur sich selber gesehen hat.
Mhm.
Ich glaube, das können wir jetzt so umlegen auf diese heutige Zeit, wo wir ja auch das manchmal sehen.
Ja.
Okay, und dieser Narkissos hat allen Annäherungsversuchen standgehalten und hat es gar nicht gehört, wenn ihn irgendwer versucht hat, näher zu kommen, menschlich oder sexuell oder wie auch immer. Und er wurde aus dem Grund dann, weil er das alles abgewehrt hat, mit Blindheit gestraft. Das heißt, er hat niemanden mehr an sich lassen müssen, weil er das gar nicht gesehen hat, dass irgendwer ist. Und er hat sich nur irgendwie sich selber wahrgenommen. Und eines schönen Tages, so gibt ist diese Geschichte in der griechischen Mythologie, will er zum Teich und blickt in das Wasser und sieht sich selber darin und ist natürlich ganz fasziniert von seiner Schönheit, weiß aber nicht, dass er es selber ist und greift mit der Hand in das Wasser hinein, um diesen wunderschönen Menschen zu berühren und damit zerstört er das gesamte Bild, weil er natürlich Wellen auslöst. Und er findet das so tragisch, dass dieser wunderschöne Mensch weg ist und wie es in der griechischen Mythologie halt dann so ist, greift er zum Dolch und erdolcht sich, stirbt und der erste Tropfen Blut, der da so in das Gras spritzt, aus dem wurde die erste Narzisse, die wir ja im Garten stehen haben, als Frühlingsblume.
Also Geschichten erzählen können die Griechen.
Das können sie wirklich,
und die schönsten Menschen haben sie auch, weil jeder Grieche war immer der Schönste.
Genau,
gell?
Ja, wenn man die Statuen anschaut.
Also wirklich die Geburtsstätte eines klassischen Narzissmus.
Und dann nimmt man in der Psyche, in der Psychowissenschaft das her und macht natürlich dann so den Begriff des Narzissmus draus, mit all diesen Facetten, die man da aus dieser Urgeschichte schon herauslesen kann.
Also damit haben wir jetzt einfach einmal ein gutes Bild und wahrscheinlich hat jeder schon irgendwo so einen Menschen in seinem Umfeld im Kopf, wo er sagt, das könnte so sein, muss natürlich nicht so sein, weil da ist Vorverurteilung natürlich passiert wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Darum gehen wir jetzt auch ein bisschen näher drauf ein, was macht wirklich einen Narzissten aus und vor allem diesen toxischen Narzissten.
Genau. Das ist so die Schwierigkeit und da habe ich so ein bisschen am Bammel davor, weil wir sind sehr schnell bei diesem Schubladisieren. Mhm. Und wenn wir jetzt da mit dem Aufnehmen und mit dem Hören des Podcasts fertig wären und wir würden dann hergehen und sagen, der und der und der und der und die, dann ist es vielleicht zu vorschnell verurteilt, weil das ein Thema ist, das riesengroß komplex ist und der sogenannte toxische Narzissmus, also der toxisch heißt der giftig, das, was uns nicht gut tut in der im Kontakt mit anderen Menschen von seiner Seite her, das wird man dann einfach so ein Stück weit einfach nur reduzieren auf eine Person, die ist so und so und so, aber dass wir ja mehr sind als ein psychischer Mensch, sondern dass wir mehrere Facetten auf Lager haben, das würde dann zu kurz kommen. Also das heißt, eine Bitte gleich zu Anfang, nicht schubladisieren, nicht verkürzen und auch nicht in der Ferne eine Diagnostik auszusprechen. Wenn man Narzissten jetzt besprechen, dann ist ja ein Mensch jetzt weltweit Narzisst Nummer 1, sitzt irgendwo in den USA.
Und ich glaube, 99% Trefferquote, jeder denkt fast an den gleichen Menschen.
Was auch sicher stimmt, aber nur da ist noch viel, viel mehr.
Jeder hat natürlich viele Wesensmerkmale und so wie du sagst, man kann nie alle in eine Schublade stecken. Es geht nur darum, dass wir einfach ein Bewusstsein dafür bekommen und eine Idee davon bekommen, was Narzissmus bedeutet und in späterer Folge auch heute in diesem Gespräch, das wir führen, auch energetische Möglichkeiten, wie kann ich mich gut in einem Umfeld bewegen, wo mir Menschen mit solchen Wesensmerkmalen begegnen.
Genau.
Darum geht es heute natürlich auch. Weil ja aber auch alles zwei Seiten hat, gibt es neben dem toxischen Narzissten sicher auch einen Gegenpart, oder?
Es gibt ein narzisstisches Verhalten, das wir alle durchleben müssen in unserer frühen Kindheit, damit wir das in Balance bringen und damit wir auch noch weiterhin als narzissmusorientierte Menschen auch handeln können. Ein gutes Beispiel wäre, dass jeder Bub ein Prinz sein möchte in einem bestimmten Alter und sich in dieser Rolle sonnt und diese Rolle wird ihm auch gewährt. Jedes Mädchen will einmal Prinzessin sein und ich merke auch in meinem Kontakt mit KlientInnen, merke ich auch oft, wenn das nicht gelebt werden hat können, dann fehlt in der Erwachsenenwelt etwas. Das heißt, es braucht es, aber wir müssen durch Entwicklungen durchgehen und da gehört das dazu, dieser Narzissmus, um das dann in Balance kriegen zu können. Und Balance ist ein herrliches Wort. Ich glaube, jeden Tag stoße ich auf das Wort Balance, weil das ist so ein kinesiologisches Wort. Gib mir eine Balance, heißt, mach eine Arbeit mit mir oder ich gebe dir eine Balance, ich gebe dir einen Schubs ins Gleichgewicht. Und wir wissen aber auch gleichzeitig, Gleichgewicht ist etwas, was wir immer wieder neu finden müssen. Das ist nichts Statisches. Also das ist so, auch diese Narzissmus-Tendenzen in uns. Und es gibt genug narzisstische Begriffe, die es wert sind, dass man es ein bisschen anschaut, wie zum Beispiel narzisstisches Aufladen, heißt es in der Psyche. Narzisstisches Aufladen heißt, ich werde gelobt, hoffentlich.
Ah, verstehe.
Also nicht geschimpft ist, gelobt nur, so wie es im Volksmund heißt, es wäre zu wenig. Wenn da verkümmert die Seele irgendwie und wir brauchen dieses Aufladen. Wir erleben in jedem Schüleralter erleben wir narzisstische Kränkungen. Mit jedem nicht genügenden Mathematiker haben wir eine narzisstische Kränkung zu verdauen. Das sind ganz Standardbegriffe, die...
Da bin ich bis ans Lebensende nicht fertig. Ich habe nur nicht genügend in Mathematik geschrieben,
habe ich
nicht geoutet.
Ich habe jetzt genau das angesprochen, was am meisten triggert immer, weil dieses Mathematik ist ja vielleicht irgendwo so ganz eine haarige Geschichte. Also das sind Begriffe im Tun, die sind einfach einmal neutral. Und als solches dürfen wir es auch stehen lassen. Das ist ja nicht nur toxischer Narzisst, weil wenn wir heute reden von Narzissmus, dann kommen wir sofort auf gewisse Persönlichkeiten, die uns nicht gerade sympathisch sind.
Aber es gibt ja auch einen positiven Narzissmus quasi.
Ja,
wie formt der sich? Wie ist der? Welche Gestalt nimmt der an?
Ja, wenn ich hergehe, dann möchte ich gerne, und ich sitze jetzt auch da, ich verdiene keinen Cent dafür, ich möchte ein Stück weit die Welt damit verbessern.
Ah, okay.
Das heißt, von mir selber soll etwas der Nachwelt erhalten bleiben. Nicht nur irgendwo ein Grab mit meinem Namen drauf und meinem Geburts- und Sterbedatum, sondern ich möchte auch, dass irgendwas überbleibt von mir, was ich geschaffen habe, was ich geleistet habe. Ich möchte, dass nach mir die Menschen von mir auch noch positiv reden. Und das ist ein narzisstischer Gedanke.
Das heißt, das ist eine positive Hinterlassenschaft, eine
genau.
Mit guter Absicht genau, gestaltete ja. Hinterlassenschaft.
Mhm. Natürlich kann das aus der Balance sein, da haben wir schon wieder.
Weil oft meint man es gut, aber es ja, bringt eigentlich nichts.
Das ja, wäre dann genau. So dieses Schimpfwort-Helfer-Syndrom.
Mhm.
Also wenn man gar nicht aus kann, ohne dass man dem anderen jetzt helfen muss. Und mhm. so, wir kennen diese Pfadfinder-Geschichte, wo die Pfadfinder nur warten, dass sie einen über die Straßen bringen dürfen, auch wenn man es gar nicht will. Ja. Das heißt, jeden Tag so eine gute Tat. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und diese Balance zu finden, ist halt immer wieder schwierig. Aber genau dort anzusetzen, das ist, wir müssen narzisstisch sein dürfen, ohne dass wir uns deswegen schimpfen lassen dürfen. Mhm. Ja. Das heißt, ich möchte von mir ein Vermächtnis haben, das über meine körperliche Existenz hinausdauert.
Gibt es da so einen Unterschied zwischen Mann und Frau, weil du früher schon von Prinz und Prinzessin gesprochen hast? Wie ist das dann im Erwachsenenalter?
Es gibt so einen klassisch männlichen Narzissmus und es gibt einen klassischen weiblichen Narzissmus. Muss sich nicht auf männlich auf Mann beschränken und Frau auf, also auf freien weiblicher Narzissmus auf die Frau beschränken, aber es gibt so Ausprägungsgrade. Der männliche Narzissmus ist symbolisiert durch den Menschen, der nach außen geht, der sich in Scheinwerferlicht stellt, der einfach sagt, was Sache ist, der einfach Entscheidungen trifft, auch vielleicht unangenehme Entscheidungen, der auch vielleicht einmal richtig am Putz hat.
Mhm.
Und wieder aus der Balance jetzt die Welt neu ordnen will. Und der weibliche Narzissmus, es gibt auch weibliche Politikerinnen, die den männlichen Narzissmus leben müssen, weil sie hinaus müssen. Aber dieser weibliche Narzissmus ist dann mehr so dieses ich opfere mich für andere auf und habe auch da was davon. Also auch das ist so ein Stück weit ein Vorteil für meine Person, aber es ist so Altruismus, das heißt nur für andere da sein und mich aufgeben und die andere ist viel wichtiger. Ich glaube, das kommt uns schon sehr bekannt vor, wenn wir Mütter vor uns sitzen haben, die für ihre Kinder alles tun und mehr.
Ja. Und wir kommen auch gerade so auf viele so Charity-Ladies in den Sinn.
Genau, ja. Wobei ist dieser Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Narzissmus da natürlich auch ein fließender ist.
Ja.
Weil aus diesem weiblichen Anschein und einmal weiblichen Narzissmus kommt sehr bald einmal ein versteckter männlicher Narzissmus heraus. Ja,
ja, ganz schwarz-weiß kann man, wissen wir, mittlerweile nichts mehr sehen. Bevor wir dann auch uns anschauen, wie können wir geschmeidig damit umgehen, ich liebe ja Geschichten, um Dinge veranschaulich darzustellen.
Genau. Ja.
Und da gibt es einen Autor, den wir beide sehr schätzen, gell?
Ja.
Und beide
ja.
das Buch auch zu Hause haben. Und das ist der Joachim Ringelnatz,
genau. Ja.
Der eines seiner Bücher heißt Ein Mensch. Und
genau.
Da sind so viele treffende Geschichten drinnen, die den Narzissmus sehr gut und mit einem Augenzwinkern auf den Punkt bringen. Und da hast du, glaube ich, eine Hörprobe mitgebracht.
Ich habe eine Leseprobe mitgebracht. Das geht Gedicht vom Joachim Ringelnatz hat es mir sehr angesprochen und das heißt, so viel ich hoffe, ich treffe es wörtlich, ein Mensch, der sich ein Schnitzel briet, bemerkte, dass ihm dies missriet. Doch da er selbst es sich gebraten, gab er es nicht zu, dass es missraten. Und um nicht zu strafen sich mit Lügen, aß er es mit herzlichem Vergnügen. Und das ist so eine typische Persönlichkeitsstruktur eines Narzissten. Ich kann gar nicht heraus aus dem. Ich weiß, dass das Ganze eigentlich ein Blödsinn ist, was ich jetzt gemacht habe, aber ich kann nicht zurück und sagen, Entschuldigung, war Blödsinn, ich muss mich korrigieren, sondern das, was ich da gemacht habe, ist einfach immer richtig.
Mhm.
Und das ist so dieses Merkmal eines echten toxischen Narzissten, der nimmt in Kauf, dass das gesamte Umfeld Schaden erleidet und nimmt sogar so in Kauf, dass er selber auch Schaden erleidet, weil er nicht raus will,
mhm.
weil er nicht raus kann. Ja. Und das geht so weit, dass das also wirklich bis zur Delinquenz, also bis zu Straftaten führt, weil er nicht raus kann. Und wir haben ja das in der heutigen Zeit ganz, ganz viel mit diesen grausigen Begriff Femiziden.
Mhm.
Da ist ganz sicher in sehr vielen Fällen so ein männlich toxischer, narzisstischer Hintergrund, weil man Besitzanspruch hat, weil man sagt, es geht nicht anders, ich bin der Herr im Haus und ich mag das jetzt nicht ausbreiten, aber mhm. ich glaube, man kann das spüren.
Mhm.
Ja, und im Kleinen ausgedrückt macht das Joachim Ringelnatz in dieser kleinen Geschichte. Ja.
Auf sehr humorvolle
Art und Weise. Auf sehr humorvolle Art und Weise. Es gibt ja noch einen Witz.
Ja.
den ich in dem, der mir in dem Zusammenhang auch einfällt. Der lautet so, im Auto, im Verkehrsdurchsage, Achtung, liebe Autofahrer, auf der A2 zwischen Graz Ost und Graz West kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Bitte bleiben Sie rechts und Sie überholen Sie nicht. Und in einem Auto, ein Mensch sagt dann, was heißt einer? Hunderte. Kann gar nicht umschalten, dass er selber in dem System drinnen ist und involviert ist und dass eigentlich er der Wahnsinnige ist, der dort als Geisterfahrer unterwegs ist. Weil gar nicht anders geht.
Ja.
Also die Menschen sind ja eigentlich bedauernswert, weil sie gar nicht aussteigen können.
Das ist es ja. Das heißt, ein Narzisst wird sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht so schnell der Veränderung hingeben oder hinschauen, was ist mit mir falsch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben, wissen, wie können wir damit umgehen. Wie gesagt, die Diagnostizierung oder die Diagnose, das bitte unbedingt den Fachexperten überlassen.
Genau. Und nicht, dass der Ferne diagnostiziert.
Und wir steigen jetzt wirklich in den humanenergetischen Bereich ein und sagen, was können wir tun, was kann ich tun, was kannst du tun, wenn ich jetzt das Gefühl habe oder vielleicht sogar schon durch eine Diagnose weiß, dass ich es mit einem narzisstischen Menschen zu tun habe.
Also das Erste ist, wenn wir in Kontakt kommen und ein Gespräch führen oder zu führen haben, ist, dass wir uns auf dieses Gespräch einstellen und vorbereiten. Es gibt eine Ausbildung zum Debriefer. Debriefing heißt, dass Menschen eine Ausbildung durchlaufen, die dann vom Roten Kreuz oder von irgendwelchen Hilfsorganisationen zu Katastropheneinsätzen geschickt werden, um vor Ort Ersthilfe zu machen. Also der therapiert da jetzt nicht die Menschen, die da jetzt Schreckliches widerfahren haben, aber sie sind da mit ihrer Power, mit ihrem Standing, mit dem, dass sie jetzt unverrückbar sind in diesem Fels in der Brandung und wo man sich jetzt in der ersten Phase dieser Katastrophe anlehnen kann. Und da heißt es zum Beispiel, beide Füße am Boden. Also nicht irgendwo schlampig hinknotzen, sondern beide Fußsohlen am Boden, um mich zu erden, um mich zu zentrieren, dass mir nicht umweht. Und das wäre zum Beispiel eine der wichtigsten Maßnahmen, wenn man mit einem Narzissten zu tun hat oder zu tun kriegt. Das nächste, was mir da einfällt, ist, dass man nicht gleich etwas nimmt, was man so wie ein Feedback nimmt, sondern dass ich einmal sagen kann, ja, ich will es mir anschauen. Keine Telefongespräche annehmen, wenn ich gerade im Auto sitze. Dann sage ich, ich rufe zurück. Also das sind also die ersten Sicherheitsmaßnahmen, die eigentlich logisch sind, die aber sehr viel Kraft in sich tragen.
Mhm. Ja. Die wir einfach auch vergessen in der hektischen Zeit. Oft will man das auch schnell hinter sich bringen, dann habe ich es erledigt oder was auch immer. Mhm. Aber das ist die falsche Zugangsweise.
Das ist die falsche Zugangsweise, weil ich muss bei mir bleiben können, damit ich auch das spüren kann und mit dem was anfangen kann. Ich kann es zurückweisen, ich kann es nehmen, ich kann sagen, ja, du hast in gewisser Weise recht und so weiter. Das kann ich erst dann machen, wenn ich mich selber gut spüre.
Also wenn es geht, eine Wohlfühlumgebung, ein Wohlfühlsetting, wenn das nicht der Fall ist, zumindest mit beiden Beinen am Boden, um einfach eine Widerstandsfähigkeit auch und eine innere Kraft vorzunehmen.
Und so wie du sagst, wir sind heute sehr schnell unterwegs. Wir wollen dann schnell fertig werden mit irgendwas und dann machen wir heute schnell beiläufig im Auto. Hoffentlich mit Freisprechanlage, aber das bringt nichts. Ich muss mir für das Zeit nehmen.
Okay, also richtigen Zeitpunkt abwarten.
Richtigen Zeitpunkt.
Genau, gut vorbereitet sein und eingestellt sein auf die Situation.
Dann möchte ich noch einen Ausflug in diesen energetischen Gedanken. Wenn wir in der Großstadt einen Parkplatz suchen, dann heißt es ja, wir können ihn nur mit positivem Denken finden. Jetzt wirft uns vielleicht wer vor, du mit deiner komischen, esoterischen Einstellung da, ja, sollen wir deswegen dann negativ denken, wäre dann meine Frage dazu. Ich muss ja irgendwie lösungsorientiert bleiben und damit zählt auch positiv Denken für mich. Und das ist reinste Energie, so wie wir es im täglichen Leben machen. Wir wollen unseren Segen empfangen, wir wollen unseren Segen geben, wir wollen dem gute Wünsche schicken. Wir sind, wenn wir eine Prüfung bei der Matura sitzt oder so, dann wollen wir unseren Kindern alles mitgeben, wir wollen unseren studierenden Kindern alles mitgeben. Das ist nicht Esoterik für mich, sondern das sind positive Gedanken zu schicken und auch das kann Kraft haben.
Und diese Energie, es folgt ja die Aufmerksamkeit auf diese Energie, weil mit dieser Energie sehen wir halt die Parklücke, die da ist.
Genau.
Mit der anderen Energie übersehen wir sie vielleicht.
Ja.
Genau. Ja, das heißt, welche energetischen Methoden haben wir denn generell zur Verfügung?
Ich habe noch eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt das nicht nehmen will sofort, dann setze ich mich zumindest mental im 45-Grad-Winkel hin. Und nicht im 90 Grad, dass ich das mit breiter Brust auffangen muss, sondern ich kann das ablenken, so wie ein Lawinenverbau. Also das sind alles mentale Dinge, wo ich mich selber schützen kann ein bisschen. Und da gibt's noch mehrere solche Dinge. Wenn wir an Menschen fragen, was machst du, damit du einen energetischen Schutz hast, dann kommt sehr schnell, ich hülle mich mit Licht ein, mental. Ich kleide mich mit der und der Farbe, mit Unterwäsche bis Überwäsche. Das heißt, das sind alles Dinge, die mich stärken. Man muss es allerdings aber auch tun, damit es dann von selber läuft.
Verstehe.
Wenn was nicht trainiert ist, dann wird es mir auch nicht einfallen in der Stresssituation. Das wäre so die Überlegung.
Also es ist schon auch eine Übungssache.
Auch eine Übungssache. Ja. Ich muss also praktisch das im Trockentraining machen. Dann haben wir ja seinerzeit in der Kinesiologie-Podcast haben wir diese Technik, wo man Stirnpunkte berühren.
Bitte bis heute die meistgehörte Folge.
Ja, schön.
Über vier Jahre Podcast Christians Folge, die meistgehörte Folge.
Es macht meinen Narzissten ja, hier ganz stolz.
Du nimmst auch plötzlich eine ganz andere Körperhaltung ein.
Ja, so. Gut, passt.
Ja, wer sich die Körperhaltung anschauen möchte, kann auch gerne bei uns auf Instagram und auf Facebook vorbeischauen. Da gibt es auch ein paar Fotos von Christian natürlich drinnen.
Also dort, wo wir die Hörnteln am Mitte der Stirne hätten, also zwischen natürlichen Haaransatz und Augenbrauen.
Ja,
dann haben wir,
also es sind so diese Höcker, die im Ober den Augen quasi so spürt.
Und
gell?
Die tun wir berühren. Ja. Da gibt es ja auch diese unwillkürliche Bewegung, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht und ich lege meine flache Hand auf die Stirn und das kommt wahrscheinlich oder ziemlich sicher dorthin.
Und da positioniert man jetzt auf dem einen Höcker den Daumen und auf dem anderen den Zeigefinger.
Zeigefinger und Mittelfinger.
Zeigefinger und
oder beide Hände, das ist jetzt...
Zeigefinger, Mittelfinger, ja, passt. Und dann einfach nur drauf halten oder
halten.
Massieren.
So wie wenn ein Schmetterling aufsitzt, so leicht. Ja, also nicht massieren.
Für einfach so eine lange Zeit, wie man es selber wahrnimmt.
Genau.
Dass man es braucht.
30 Sekunden, 3 Minuten. Manchmal schauen so kinesiologische Sitzungen so aus, zum Stressabbau, dass wer eine halbe Stunde so auf der Liege verbringt und mit meinen Fingern in Kontakt kommt.
Okay.
Gibt's auch. Es ist die, glaube ich, also ich habe in meinem gesamten Spektrum von meinen Arbeiten noch nie eine stärkere Stress-Loslass-Technik kennengelernt.
Tatsächlich? Ja. Auch da werden wir noch ein Foto machen, das werden wir online stellen, damit die Leute sehen, wie diese Handhaltung aussieht.
Eine Möglichkeit ist auch zu spiegeln. Also wenn ich jetzt in Kontakt und in Kommunikation gehe mit einem Narzissten, dann heißt nicht, nein, das ist nicht so, was du dort mir an den Kopf wirfst, sondern sage ich, du meinst jetzt. Und ich wirf das so verbal zurück. Das sind also so Gesprächstechniken, die ich machen kann. Ne? Und dann gibt's natürlich jede Menge auch. Ich habe mich ja schlau gemacht mit den Kolleginnen. Die Ingrid Karner habe ich gefragt wegen Aromaölen, was wir da einsetzen können. Und da gibt es ein paar Aromaöle. Ich lese sie jetzt aber auch vor, weil das ist, glaube ich, wertvoller, als wenn ich das weil das ist nämlich nicht ganz mein Metier.
Weil unsere Fachgruppe ist ja sehr vielschichtig.
Sehr vielschichtig.
Die Fachgruppe
aufgestellt,
der persönlichen Dienstleister von der Wirtschaftskammer Steiermark, die ja diesen Podcast ins Leben gerufen hat, hat ja ganz viele Berufsgruppen, unter anderem auch die Aromapraktiker, die in diesem Fall auch unterstützen können.
Und genau. Das sind haben wir Öle angesagt, wo es um die Abgrenzung geht.
Ah, okay.
Und die sind alle im Element Feuer. Im Element Feuer ist sowas wie, das Feuer in uns entfacht das. Und das ist schon eine ganz eine riesengroß archaische Geschichte, dass ja der Mensch früher sich mit Feuer beschützt hat. Nicht nur gegen das Feuer beschützt hat, sondern mit Feuer beschützt hat, indem er einen Feuerkreis oder mit Vulkan mental gearbeitet und so weiter.
Stimmt, da kommt ja keiner durch, ne?
Da geht es um Aktivität, Durchsetzung und Transformation, weil Feuer ist ja natürlich auch, wenn man auf dem Ei hat, ist zuerst ein Scheitel, wo man sich die Schienbeine anhauen kann und dann ist es aber auch, entsteht Wärme draus. Ja,
ja, genau.
Ja. Also, diese Öle, die man nehmen kann, was immer gesagt habe, ist Eukalyptus globulus und Thymian Karotyp Thymol oder auch Rosmarin.
Ah.
Und man kann sich natürlich auch schlau machen bei allen unseren Fachgruppen KollegInnen, um da einfach Kurzinfo herauszukriegen, was kann ich verwenden, um mich in diesem narzisstischen Umfeld einfach besser behaupten zu können.
Also beim Geschäftsessen bestelle ich mir fix jetzt die Rosmarinkartoffeln.
Genau. Also das wäre zum Beispiel
eine
Möglichkeit.
Wenn ich mit einem schwierigen Geschäftspartner zu tun habe.
Da gibt es sicherlich noch viele andere Techniken aus anderen Energetiker-Richtungen, die dazu angetan sind, dass man sie vor diesem ganzen Wahnsinn da beschützt.
Lustigerweise mache ich das aber mit den Ölen selber tatsächlich auch, weil es sich anfühlt wie ein schützender Mantel.
Genau.
Schon einmal,
ja.
dieses Dufterlebnis und weil es uns ja natürlich auch an diverse Fähigkeiten und Stärken in uns erinnert.
Da trifft sie Energetik mit tiefen Psychologie.
Ja, genau.
Das ist jetzt zwar ein dünnes Eis, wo ich mich da drauf begebe, weil ich muss so aus meinem Psychotherapie da sein, muss ich sehr streng trennen zur Energetik hin oder umgekehrt, die Energetik zum Psychotherapie da sein. Aber nur wenn ich so manchmal arbeite, dann gibt's so Arbeiten mit Symbolen und die kommen aber nicht aus der Psychotherapie selber heraus, sondern die kommen aus fernöstlichen bis irgendwo Richtungen und die trifft man auch wieder in der Energetik. Ja.
Das ist aber doch das Schöne, dass wir hier so toll fächerverbindend arbeiten können,
ja,
dass sich die einzelnen Bereiche so hervorragend auch ergänzen.
Mhm.
Und zum Schluss kommen wir auch noch zu deinem absoluten Steckenpferd. Das ist dein Wohlfühl, deine Komfortzone, die Kinesiologie. Du hast gesagt, du hast mehrere Übungen
ich
auch heute mitgebracht,
die
wir anwenden können, wenn wir eben das Gefühl haben, wir haben es mit einem narzisstischen Menschen zu tun.
Es ist immer so die Unterscheidung, kann ich jetzt für mich was tun, habe ich Zeit oder brauche ich eine schnelle Intervention?
Ja.
Die zwei Dinge müsst ihr mal unterscheiden. Wenn ich etwas Zeit habe für mich, dann gibt es eine wunderbare Übung, die wir, glaube ich, noch nicht besprochen haben. Und zwar heißt die Hookups.
Hookups.
Hookups. H-O-O-K-Ups.
Ja.
Kommt aus der Kinesiologie, aus dem Brain Gym, ganz genau. Und die Übung schaut so aus, die muss ich jetzt lang und breit erklären.
Ja.
Wir verschränken die Sprunggelenke. Das heißt, wir legen ein Bein übers andere drüber.
Okay.
An den Sprunggelenken.
Bein oder Fuß?
Eigentlich
Füße,
Sprunggelenk, ja.
Okay, ja. Mhm.
Und wir können das im Stehen machen, im Sitzen machen,
also
im Liegen machen.
Also ein Knöchel vom einen Bein liegt auf dem Knöchel des anderen, so quasi auch.
Und dann strecken wir die Arme aus und drehen sie nach innen, dass die Handflächen eher nach außen zeigen. Also nicht überdrehen, aber halt schon ein bisschen. Die Handrücken zeigen dann nach innen und dann legen wir dieses gleiche, den Arm drüber, wo man vorher, wenn ich den rechten Knöchel über den linken gelegt habe, lege ich jetzt die rechte Hand über die linke. Und jetzt verschränken wir die Finger.
Ah, okay, ja.
Und wenn es jetzt geht, wenn die Beweglichkeit da ist, dann kommen wir mit den Händen, also nicht mit den Armen, sondern mit den Händen, über den Brustkorb vorn heraus und wir bleiben verschränkt. Und wir haben damit die Hände, nicht die Arme, sondern die Hände, vor unserem Brustbein abgelegt.
Mhm.
Und diese Übung, die bringt mich zur Ruhe. Das ist eine Ausgleichsübung, eine Übung zur Harmonisierung, weil sich da, wir tun in der Kinesiologie sehr viel mit der Figur der liegenden Acht oder der stehenden Acht, als Unendlichkeitszeichen zum Beispiel in der Mathematik schon seit tausenden Jahren verwendet. Und die finden wir da wieder.
Mhm.
Wenn wir es jetzt noch ganz richtig machen wollen, wir können dabei, muss nicht sein, aber wir können die Augen schließen, dann kommen wir natürlich noch mehr zu uns. Und beim Einatmen legen wir die Zunge auf den Gaumen hinauf und beim Ausatmen lösen wir sie wieder. Das ist jetzt aber schon so die Feinform der Übung. Der erste Teil ist schon einmal die Grundform der Übung. Ich muss jetzt noch aufpassen, dass du von mir da jetzt nicht wegkippst, weil das ja, so entspannend ist.
Ich schwöre, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin so weg gerade. Wir werden das auch mit dem Christian noch einmal als Video aufnehmen und dann auf unsere Facebook- und Instagram-Seite stellen. Ich muss aber sagen, ich war vorher auch nicht allzu gestresst. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das in Stresssituationen auch unfassbar gut tut.
Es muss uns nur gut tun. Wir müssen nicht nur Wurlader werden, dann passt es in dem Augenblick nicht.
Ja.
Und der zweite Teil dieser Übung ist dann à la Angela Merkel.
Ah, das kennen wir, genau.
Die Fingerkuppen aufeinander fügen. Wieder die Beine parallel wieder zu haben und die Fingerkuppen aufeinander zu legen. Mhm. Und das macht ganz, ganz viel mit unserer Akupunktur-Meridian-Energie. Das heißt, wir schließen diese Meridiane kurz und wir haben damit einen Ausgleich. Schon vorher mit diesen verdrehten Achterschleifen da und jetzt mit den Fingerkuppen aufeinander.
Also ich kann es jetzt absolut unterschreiben, dass diese Übungen erstens einfach anzuwenden sind und zweitens wirklich für mich jetzt in Sekundenschnelle diesen Effekt gezeigt haben, wie gut ich zu mir komme und wie entspannt, dass ich mich fühle.
Mhm.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Christian Dillinger.
Schön, dass das so eingeschlagen hat, gleich einmal.
Ja.
Dieses Fühlen, na, das ist ja, wir sind Unterschiedswesen, wir leben ja davon, dass wir Unterschiede spüren und wenn man das sofort spürt, na, dann ist es genau das Ziel erreicht. Wenn man jetzt sagen würde, wir würden den Unterschied erst dann in 14 Tagen spüren, dann muss man schon sehr viel Vertrauen haben.
Genau. Ja, damit sage ich vielen herzlichen Dank und damit verabschieden sich heute aus dieser Folge nämlich insgesamt 6 positive Narzissten, ohne deren Antrieb es diese heutige Folge nicht geben würde. Und zwar die 3 Gründerinnen dieses Podcasts, die Ingrid Kahner, die Monika Gerhold und die Barbara Bammer, sowie der Aufnahmeleiter Stefan Schwab, die Moderatorin, also ich, Silvia Geich, und unser wundervoller Gast, der bisher meist gehörte Podcast-Talker bei uns hier, Sportwissenschaftler und Psychotherapeut sowie Kraniosakraltherapeut und Kinesiologe, Magister Christian Dillinger. Ich danke dir.
Danke fürs Dasein können, Dasein dürfen.